trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable.
Gewordenen Welt.
Sind wir die vernünftigste Alternative? Radio Frei.
Herzliches Willkommen zur Sendung Das Raumfahrtjournal mit der 5. Ausgabe im Jahr 2026. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. Unser Sonnensystem durchquert derzeit eine lokale interstellare Wolke. Eine Region aus stark verdünntem Gas und Staub zwischen den Sternen. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich mit Dr. Dominik Koll vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, ILA genannt, in Berlin, die vom 10. bis 14. Juni 2026 abgehalten wird, zählt zu den weltweit bedeutendsten Messen der Luft- und Raumfahrtbranche. Hierüber frage ich Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, was das DLR dort aufzubieten hat und noch einiges mehr. Aktivitäten um und auf der internationalen Raumstation, wo sich die 74. Stammbesatzung aufhält, wird Thema mit Herrn Fellenberg sein, genauso wie die chinesische Raumstation Tiangong, die einen Besatzungswechsel zu verzeichnen hatte. Der letzte Teil unseres Raumfahrtjournals bildet wie immer das astronautische Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im April 2026 stattgefunden haben. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen, im Notfall auch anzuschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Unser Sonnensystem, bestehend aus dem Zentralgestirn der Sonne, den Planeten mit ihren Monden, Asteroiden, Kuipergürtel, unterirdischen Wolke, rasen mit 800.000 Kilometer in der Stunde bzw. 220 Kilometer in der Sekunde um das Zentrum ihrer Heimatgalaxie der Milchstraße. Wobei die Erde mit rund 30 Kilometer in der Sekunde die Sonne umfliegt. Wir, also die Menschheit, sind Raumreisende auf dem Raumschiff Erde. So verändert sich natürlich auch unser Umfeld im All und man entdeckt immer wieder Neues. Hierzu begrüße ich Dr. Dominik Koll vom Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf. Schönen guten Tag, Dr. Koll.
Hallo.
Sie und Ihre Kollegen haben etwas Interessantes im arktischen Eis entdeckt. Wie kam es dazu und was beinhaltet diese Entdeckung?
Na, es kam dazu, dass wir 2019 schon eine Studie gemacht haben mit 500 Kilo antarktischem Schnee und haben dort diesen Sternstaub gesucht, der aus dem Weltall zu uns kommt. Und dort haben wir ihn zum ersten Mal in so einer jungen Probe gefunden. Der antarktische Schnee ist also nur 10, 20 Jahre alt. Und für uns war nicht klar, woher dieser Sternstaub jetzt zu uns kommt. Typischerweise kommt so Sternstaub aus Sternexplosionen. Wir wissen aber, dass diese Sternexplosionen viele Millionen Jahre vergangen sind und darum war für uns nicht klar, woher dieser aktuelle Sternstaub kommen sollte und deswegen gingen wir weiter auf die Suche und haben uns dann einen älteren Eisbohrkern vorgenommen.
Und der wurde sowohl an der Arktis gefunden, darüber hinaus gab es aber auch Vergleichsproben aus anderen Sphären, also zum Beispiel aus der Tiefsee.
Das ist richtig. Wir begannen schon in den vergangenen Jahren mit Tiefseeproben. Das waren Sedimentbohrkerne aus dem Indischen Ozean. Das liegt einfach daran, dass erstens die Proben schon vorlagen für ein anderes Projekt. Das heißt, die Gelegenheit war sehr günstig. Und das andere ist, dass wir dort den Zeitraum von jetzt bis zu den letzten 30.000 Jahren überbrücken konnten, was schon einen guten Überblick um die Umgebung vom Sonnensystem gibt. Das hat uns aber nicht ausgereicht. Wir mussten eben noch weiter zurück in die Vergangenheit blicken, um sozusagen noch größere Distanzen überbrücken zu können, die das Sonnensystem sich bewegt über diese langen Zeiträume. Und deswegen gingen wir zu diesem Eisbohrkern. Wir hatten schon gute Erfahrungen mit dem Schnee gemacht. Und der Eisbohrkern war dann 40.000 bis 80.000 Jahre alt. Das war für uns ein sehr interessanter Zeitbereich.
Und die Vergleichsproben aus der Tiefsee, wie alt waren die?
Die waren von der Jetztzeit bis 30.000 Jahre zurück. Und somit haben wir jetzt ein durchgehendes Zeitprofil mit dem Schnee aus der Jetztzeit. Dann haben wir die letzten 30.000 Jahre mit den Sedimentproben und 40.000 bis 80.000 Jahre mit dem Eisbohrkern. Das ist also ein sehr schönes Zeitprofil über eine lange Erdzeit, aber eine relativ kurze astrophysikalische Zeit. Also wir reden hier wirklich um die solare Nachbarschaft, um unseren Hinterhof sozusagen, wo wir die ganz nahen Strukturen ums Sonnensystem vermessen können.
Und das wurde an dem Isotop Eisen 60 festgemacht.
Genau, das Eisen 60 ist ein ganz spezielles Isotop. Das ist also ein radioaktives Eisenisotop, was sehr, sehr lange lebt. Das hat eine sehr lange Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Und das Wichtige ist, es wird hauptsächlich in Sternexplosionen erzeugt. Es gibt es auf der Erde quasi nicht. Das heißt, wir haben hier kein Problem mit einer Unterscheidung zwischen terrestrischem und extraterrestrischem Eisen 60, sondern es kommt nur aus Sternexplosionen. Und deswegen ist es so praktisch, weil man damit einen klaren Fingerabdruck von Sternexplosionen hat, den man nachweisen kann.
Und was haben Sie jetzt konkret in den Unterschieden feststellen können?
Na, wenn wir uns dieses Zeitprofil anschauen, dann stellen wir fest, wir haben im Schnee, also jetzt gerade, einen mittleren Niederschlag von Eisen 60, also es kommt gerade etwas Sternenstaub von Sternexplosionen auf die Erde. Wenn wir dann zurückgehen, die letzten 30.000 Jahre, da war es ein bisschen mehr, aber sehr vergleichbar. Aber dann gibt es einen rapiden Abfall bei 40.000 bis 80.000 Jahre. Und das kann man gar nicht einfach erklären mit normalen Sternexplosionen, weil es da um viel längere Zeitskalen geht. Das heißt, es muss eine sehr lokale Quelle sein, die sich innerhalb von diesen 80.000 Jahren ändert. Und die haben wir dann gefunden mit der lokalen interstellaren Wolke. Das ist also eine relativ große Wolke um unser Sonnensystem rum aktuell. Da fliegen wir gerade durch und da sind wir laut Modellen innerhalb der letzten circa 60 bis 100.000 Jahre sind wir in diese Wolke reingeflogen und dieses Reinfliegen in die Wolke, das sehen wir mit unserem Eisen-60-Signal. Dadurch, dass diese Wolke eben auch aus Sternexplosionen stammen soll, was genau zu diesem Fingerabdruck Eisen 60 passen würde.
Nun ist ja erkennbar in Ihren Proben, dass diese, ich nenne es mal jetzt, Dosis nicht homogen ist, dass es also Unterschiede gibt, was ja offensichtlich darauf hindeutet, dass eben auch die Wolke nicht gleichmäßig gewesen ist.
Genau, es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder wir fliegen seit mehr als 100.000 Jahren durch diese Wolke durch und die Wolke selbst ist inhomogen. Das kann durchaus sein, wäre aber bisher in keinem Modell sozusagen betrachtet worden, weil man davon ausgeht, dass diese Wolken hinreichend Zeit hatten, sich zu vermischen und zu homogenisieren. Die Alternative dazu ist, wenn die Wolke tatsächlich homogen wäre, ist, dass wir innerhalb der letzten 80.000 Jahre in diese Wolke reingeflogen sein müssen, was uns dann einen Aufschluss darüber gibt, wie groß die Wolke ist und wie dicht die Wolke ist. Und beides ist natürlich sehr, sehr interessant für die ganzen astrophysikalischen Modellierer, die Umgebung von unserem Sonnensystem verstehen wollen. Und wir können jetzt hiermit erstmals experimentelle Daten liefern.
Denn es war ja nicht ganz neu, dass wir uns durch so eine Wolke bewegen. Das ist bekannt gewesen den Astrophysikern. Und jetzt können wir das genauer festlegen, wie homogen praktisch die Wolke ist. So verstehe ich das.
Genau, so ist es. Also die Wolke selbst war gut bekannt. Die Struktur der Wolke allerdings ist relativ schlecht bekannt. Dadurch, dass wir uns ja in dieser Wolke befinden, können wir nicht von draußen drauf schauen, sondern wir befinden uns mittendrin. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wie genau die Struktur dieser Wolke ist. Hier haben wir jetzt mit einer relativ neuen Methode, die so bisher nicht angewandt wurde, eine Möglichkeit, um diese Struktur sozusagen nachzuvollziehen durch dieses Eisen 60. Und das ist relativ praktisch für die Modellierer, weil sie zum ersten Mal ihre Modelle gegen die experimentellen Daten vergleichen können und dann sagen können, ob das so zusammenpasst oder ob sie ihre Modelle anpassen müssen.
Man könnte sagen, Nägel mit Köpfen gemacht.
So kann man das sagen, genau.
Und wie geht es jetzt weiter? Sie werden sicher damit nicht begnügen, was jetzt erkannt worden ist.
Ja, natürlich nicht. Wir wollen natürlich weitermachen. Also es gibt zwei Bereiche, die mich jetzt noch persönlich interessieren. Und zwar, wenn ich jetzt noch weiter zurück in die Vergangenheit gehe, dann müsste ich irgendwann eine Zeit finden, wo wir definitiv außerhalb dieser Wolke waren. Und dann sollten wir wenig bis gar kein Eisen 60 mehr sehen. Und diesen Abfall zu Null, den möchte ich gerne sehen, um sozusagen wirklich den Eintritt in die Wolke definitiv festlegen zu können, wann das passiert ist. Das wäre ein sehr, sehr starkes, sagen wir, ja, Indiz dafür, dass die Modelle richtig oder falsch wären. Das andere ist, es in der Neuzeit jetzt ist es gerade so, wir fliegen gerade noch durch diese Wolke, werden aber bald aus der Wolke rausfliegen. Wir sind schon relativ an der Kante und wenn ich jetzt noch besser zeitaufgelöste Proben aus der Jetztzeit hätte, also innerhalb der letzten, sagen wir mal, 1000 Jahre hoch aufgelöst, dann könnte man vielleicht den Übergang in so eine Übergangszone von Wolke zu interstellarem Medium, vielleicht könnte man das auch schon messen. Das ist aber aktuell noch nicht ganz klar, weil auch nicht so hundertprozentig klar ist, ob wir uns wirklich schon am Rand befinden oder ob wir schon im Übergang sind zu einer weiteren Wolke. Aber mit neuen Proben haben wir eine Möglichkeit, auch da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Könnten unter anderem auch Bodenproben von unseren Monden oder Nachbarplaneten eventuell in die Forschung mit einbezogen werden?
Ja, tatsächlich sind Proben vom Mond sehr, sehr interessant. Nicht unbedingt für diese Fragestellung, da der Mond sehr alt ist und wir dort keine gute Zeitauflösung bekommen. Das heißt, die letzten 100.000 Jahre, die sehen genauso aus wie die letzten Millionen Jahre. Allerdings bietet uns der Mond einen Blick viel weiter zurück in die Vergangenheit. Also wir können da 100 Millionen Jahre überblicken, was dann gigantische Distanzen sind. Da reden wir dann davon, dass das Sonnensystem einmal komplett um die Galaxie rumgeflogen ist. Das heißt, da kommen wir dann zu enormen Distanzen und dort diese Fingerabdrücke der Sternexplosion zu sehen, ist natürlich sehr spannend.
Wer war denn alles beteiligt, außer Ihre Person, die ja führend an dem Projekt gewesen ist?
Ja, es geht natürlich nicht ohne Zusammenarbeit. Also wir sind vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Also wir haben die Studie koordiniert, weil wir schon länger auf diesem Gebiet forschen. Natürlich geht es nicht ohne diese sehr speziellen Proben. In unserem Fall war es ja der Eisbohrkern aus der Antarktis. Und den haben wir bekommen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Das ist das Deutsche Polarforschungsinstitut, auch aus der Helmholtz-Gruppe. Das heißt, es war eine schöne Zusammenarbeit zwischen zwei Helmholtz-Zentren. Und die Messung selbst dieses Eisen 60, die kann aktuell nur an einer Anlage in der Welt stattfinden. Und das ist die Anlage der Australian National University in Canberra, Australien. Das heißt, wir fliegen da immer nach Australien, messen dort unsere Proben, weil nur diese Anlage sensitiv genug ist, diesen Sternstaub nachzuweisen. Und damit haben wir eine sehr enge Kollaboration zwischen diesen drei Hauptpartnern und dann sind noch weitere Unis beteiligt. Aber das sind so die drei großen, die ohne die ginge es nicht.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview bei Dr. Dominik Koll vom Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf.
Danke Ihnen.
Vergiss die Früchte bitte nicht. Von Kontinent zu Kontinent bis über den Rand der Welt.
Ich brech für dich die Wolken, damit die Sandflut wieder fällt. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit.
Und irgendwann des Nächtens meine Aufmerksamkeit.
Stephen Hawking langweilt sich,
er hat keine Zeit.
Und gib's Pegasus dazu.
Ich schenk dir Meteoren,
aber die verglühen ja im Nu.
Ich schenke dir die ganze,
schenke dir die halbe Zeit.
Vom
Anbeginn der Menschheit, bis irgendwann.
Irgendwann.
Vom 10. bis 14. Juni 2026 findet in Berlin die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse 2026 statt. Die ILA hat eine sehr lange Geschichte, die bis zum Jahr 1909 zurückreicht. Da wurde die erste internationale Luftschifffahrtausstellung in Frankfurt am Main abgehalten. Nun hat die Luftfahrtmesse eine Erweiterung erhalten durch den Begriff Raumfahrt. Und hierzu begrüße ich Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag nach Erfurt.
Die ILA, die eines der ältesten Messen ist, was den Luftfahrtbereich angeht, und dann ist ja die Raumfahrt dazugekommen. Herr Schütz, Sie werden sicherlich auch vor Ort sein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt natürlich auch mit einem Stand. Und was wird da der Schwerpunkt sein auf dieser Messe, die Ihre Einrichtung vertritt?
Die ILA ja seit 1909 gibt es diese Ausstellung. Damals dauerte sie 3 Monate in Frankfurt. Eine legendäre Laufzeit, das war damals so. Heute läuft sie vom 10. am Mittwoch bis zum 14. Juni am Sonntag. Und das DLR ist, wie auch seine Vorgängerorganisationen, immer wieder integraler Bestandteil dieser internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung. So auch in diesem Jahr. Wir zählen auch in diesem Jahr zu den größten institutionellen Ausstellern und sind der größte Aussteller im Bereich der Luft- und Raumfahrtforschung, auch mit in den Teilen zivile Sicherheit und Verteidigung. Das DLR ist vertreten auf dem Static Display, dort, wo die Flugzeuge gezeigt werden, zum einen mit unserer Falcon 2000 iStar, einem fliegenden Simulator, und ab Freitag dann auch mit dem Airbus A300G von unseren französischen Kollegen Novespace aus Toulouse. Auf der ILA Plaza zeigen wir unsere Dornier 328 Uplift, einen Technologieträger für alternative Treibstoffe. Und das Besondere daran ist, dass wir an unserem Stand in der Halle B den Simulator aus unserem Simulatorzentrum AVIS in Braunschweig, den Simulator für die 328, zeigen. Das heißt, man kann sich das Flugzeug anschauen auf der ILA Plaza und kann dann, wenn man den Platz findet, auch am Stand des DLR das Flugzeug fliegen. Am Stand selber haben wir mehr als 20 Themen und Exponate, wie gesagt, aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, zivile Sicherheit und Verteidigung und natürlich nicht zu vergessen den Space Pavilion, in dem wir gemeinsam mit dem BDLI und auch der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA die Raumfahrt als Faszinosum in einer faszinierenden Welt auf über 1500 Quadratmetern vorstellen. Und so ganz nebenbei vor der Raumfahrthalle steht natürlich auch unser Space Bus, mit dem unsere Besucher virtuell zur Internationalen Raumstation fliegen können.
Wollen wir mal speziell auf die Raumfahrt zu sprechen kommen. Kann man sich Hardware auch anschauen, die an irgendwelchen Ständen präsentiert werden?
Hardware wird es geben in Teilen in der Raumfahrthalle. Im Zusammenhang mit Missionen, zum Beispiel der Artemis-Mission, aber auch am DLR-Stand, wo wir unsere Raketen, die mobile Raketenbasis aus Oberpfaffenhofen zeigen und auch Experimente zeigen, die mit den Höhenforschungsraketen in den Orbit geschossen werden und dann Schwerelosigkeitsflüge machen. Das heißt, die in Andoya und auch in Andoya in Norwegen und auch in Schweden starten hinter dem Polarkreis, und dort wird es einzelne Experimentalkapseln geben, ja.
Und die bemannte Raumfahrt, bildet die auch einen entsprechenden attraktiven Anziehungspunkt?
Das wird auf alle Fälle der Fall sein, denn die bemannte Raumfahrt ist ja ein Teil, welcher die besondere Faszination der Raumfahrt ausmacht. Dort ist es am Donnerstag und am Freitag ist Astronautentag, wo sich europäische und deutsche Astronauten, natürlich Matthias Maurer, natürlich Alexander Gerst, natürlich Abelie Schönwald, auf der ILA aufhalten werden, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, zum einen dem Bühnenprogramm zu lauschen, aber auch zum zweiten, wie sagt man so schön, Meet and Greet mit den Astronauten zu haben.
Ein Wermutstropfen bildet dabei, dass höchstwahrscheinlich schon für Freitag alle Karten weg sind.
Ja, das ist so, denn es ist ja nicht mehr so wie in den vor 20 oder 25 Jahren. Ich erinnere mich da an an ILA-Veranstaltungen mit 300.000 Besuchern, wo die ILA völlig überrannt worden ist. Die neuen Sicherheitskonzepte geben eine Maximalzahl von Besuchern für das Gelände vor. In diesem Jahr ist die nach meinem Wissen auf 30.000 pro Tag festgelegt, sodass jetzt schon klar ist, dass die ILA leider für die Besuchertage am Freitag, Samstag und Sonntag ausverkauft ist. Aber man kann sich natürlich auch, wenn man es investieren möchte, ein Ausstellerticket kaufen, um dann zu sehen, ob man noch am Mittwoch, Donnerstag oder halt am Freitagvormittag auf die Veranstaltung kommt.
Nun gibt es sicherlich auch Projekte im unbemannten Bereich, die das Interesse der Besucher wecken werden. Zum Beispiel die Geschichte auf dem Marsmond, eine Kooperation mit Japan, wo Deutschland mit vertreten ist, also ihr Institut mit vertreten ist, um dort zu landen mit einem Fahrzeug. Ist diesbezüglich auch etwas geplant?
Ja, wir werden Teile der sogenannten MMX-Mission in das Mondsystem des Mars auf der ILA zeigen und dort natürlich unseren Rover Idefix, der dann auf einem der Marsmonde landen soll. Dieser wird in der Teile der Mission werden in der Raumfahrthalle zu sehen sein und natürlich auch am DLR-Stand gemeinsam mit den Kollegen der JAXA, die wir bei uns am Stand begrüßen werden. Und wir hoffen natürlich, dass wir Idefix zeigen in der Aussicht, dass diese Mission zum Ende hin des Jahres zum Mars aufbrechen wird.
Wird es auf der Messe auch Kooperationsvereinbarungen geben mit zum Beispiel DLR und der NASA oder ähnlichen Einrichtungen?
Ja, natürlich wird es die geben, denn Messen sind immer wieder Anlass, hier Kooperationsverträge abzuschließen. Einer wird zum Beispiel sein, bereits werden wir den am 10.06. abschließen, mit einem kanadischen Unternehmen, der Conair, mit dem wir zusammenarbeiten im Bereich Firefighting. Das heißt, der Einsatz von Flugzeugen zur Löschung von Waldbränden. Es wird aber auch Kooperationen geben im Zusammenhang mit der Nutzung, mit der Entwicklung und Nutzung von Drohnentechnologie.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ja eine wunderbare Expertise sich erarbeitet, weil Sie gerade Löschflugzeug erwähnten, zum Beispiel bei der Beobachtung von Waldbränden aus dem All. Wird da weiter dran gearbeitet oder wird es jetzt der Privatwirtschaft überlassen?
Die Aufgabe des DLR ist es, basierend auf unserem Wissen, auf unserer Forschung, Technologien zu entwickeln. Diese Technologien bringen wir dann in Anwendung, entweder über eigene Ausgründungen oder indem wir Kooperationen mit der Wirtschaft und Industrie eingeben. Basis für die Entwicklung dieser Technologie ist natürlich auch der Wissensaustausch mit unseren öffentlichen Stakeholdern und mit den Behörden. Beispiel: die Beobachtung von Waldbränden aus dem Weltall ist eines. Das ist eine Aktivität, die auf Langzeitforschung ausgelegt wird, auf Langzeitbeobachtung. Aber wir sind auch tätig im operativen Bereich, wie unlängst in Bayern in der Nähe von Ruhpolding, wo wir die bayerischen Behörden unterstützt haben mit Drohnen in der Beobachtung von Waldbränden und Brandherden. Weil es ja klar, dass die Feuerwehren bei starker Rauchentwicklung zum Beispiel, dass es sehr schwer ist, vom Boden aus die Brandherde und andere Ursachen zu lokalisieren. Dort bringen wir unsere Drohnen zum Einsatz mit spezieller Kameratechnik, natürlich im optischen Bereich, im Infrarotbereich und unterstützen dort die Behörden vor Ort. Vor Jahren gab es in Berlin im Grunewald einen Waldbrand auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn dort Munition gelagert ist, dass man da nicht hingehen sollte, wenn man nicht weiß, wann, wo etwas explodiert. Insofern kamen auch dort unsere Drohnen zum Einsatz und unsere Kollegen haben den Kollegen der Berliner Polizei, der Berliner Feuerwehr ein aktuelles Lagebild aus der Luft vermittelt, sodass dort die Brandbekämpfung effizient und auch richtig erfolgen konnte.
Und weil wir einmal dabei sind, es gibt ja auch entsprechende Erdbeobachtungssatelliten, speziell was Klimaziele und Klimaforschung angeht. Und da ist doch Ihre Einrichtung auch mit vorne an der Spitze.
Ja, da sind wir an der Spitze. Aber mit der Beobachtung als solches ist es ja nicht getan, sondern man muss ja die Daten auch verarbeiten und bearbeiten, sodass man sie nutzen kann. Und auch dort sind unsere Institute und Einrichtungen, zum Beispiel am Standort in Oberpfaffenhofen, aktiv. Auf der ILA selbst wird man einen neuen Sensor sehen können vom DLR, den wir gemeinsam mit dem brasilianischen Kollegen entwickeln. Und zwar heißt der CO2-Image. Und damit werden wir uns auf einer der nächsten Missionen damit beschäftigen, aus dem Orbit CO2 zu beobachten, zu erfassen, um damit bessere Atmosphärenanalysen anstellen zu können.
Wie sicher ist die Ankündigung, dass Alexander Gerst oder Matthias Maurer eine Reise mit zum Mond mit Artemis unternehmen und das DLR-Institut für Weltraumforschung, ist das noch Bestandteil des DLR oder ist das ausgegliedert?
Zum einen, dass Matthias Maurer oder Alexander Gerst Mitglieder einer Artemis-Mission sein werden, ist eines der vertraglichen Ergebnisse der ESA-Ministerratskonferenz im letzten November in Bremen. Das heißt, dort wurden beide nominiert für einen möglichen Mitflug auf eine Artemis-Mission. Welche das sein wird und wann das sein wird, klar, hängt davon ab, wann die Missionen fliegen werden. Zum Thema DLR-Institut für Weltraumforschung. Am Berliner Standort in Berlin-Adlershof gab es zwei Institute, das Institut für optische Sensorsysteme und das Institut für Planetenforschung. Aufgrund der wissenschaftlichen Ausrichtung, aufgrund der Effizienz und aufgrund der Ausrichtung der Forschung wurden beide Institute fusioniert zum Institut für Weltraumforschung. Und dieses Institut ist und bleibt integraler Bestandteil des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
Das DLR hatte angekündigt, seine eigene Geschichte aufzuarbeiten. Wie ist da der aktuelle Stand?
Das DLR beschäftigt sich vorher schon seit langem mit seiner eigenen Geschichte, immer wieder punktuell, so zum Beispiel im Jahr 2006, als das DLR sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, dann auch mit medizinhistorischen Aspekten, gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und so haben wir uns entschlossen, im Jahr 2023 ein großes Projekt zu starten und uns mit der Geschichte des DLR und seiner Vorgängerorganisationen in den Jahren von 1909 bis 1945 auseinanderzusetzen. Die ILA werden wir zum Anlass nehmen, dass wir die ersten Ergebnisse dieser Untersuchungen und verschiedene Aspekte der Geschichte des DLR zu präsentieren. Das heißt, wir werden dort auf der ILA vier sogenannte Monographien vorstellen, wo Historiker, Wissenschaftshistoriker auf mehr als 2000 Seiten Aspekte der DLR-Geschichte dargestellt haben. Natürlich auch Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, zu denen wir uns auch bekennen, bei denen die Ethik, die Wissenschaftsethik im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, in Berlin und auch im Konzentrationslager Dachau keine Beachtung gefunden haben. Wir sind gespannt auf das Echo in der Öffentlichkeit, auf diese Forschungsergebnisse.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Recht herzlichen Dank und ich würde mich freuen, den ein oder anderen Hörer auf der ILA begrüßen zu dürfen. Halle B, Stand 300, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Um unsere Erde kreist die internationale Raumstation, das größte Bauwerk im All von Menschenhand geschaffen, zur Zeit. Es kann sich ja noch eines Tages ändern, dass noch größere kommen. Und an Bord befinden sich 7 Menschen seit geraumer Zeit. Es ist die 74. Stammbesatzung. Am Telefon habe ich jetzt den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrt Informationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag. Auftrag.
Wie gesagt, 7 Menschen sind an Bord und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wer sind die 7 Menschen?
Es sind Sergei Gutsvertschow und Sergei Mikhaev aus Russland und Christopher Williams aus den USA, die mit dem Soyuz-Raumschiff MS-28 zur Station geflogen sind und am 27. November vergangenen Jahres dort angekommen sind und höchstwahrscheinlich bis zum 26. Juli dort an Bord bleiben werden. Mit dem Dragon-Raumschiff Crew-12 sind Jessica Meyer, Christopher Hathaway, Sophie Adenau und Andrei Fedyaev zur Raumstation geflogen, am 13. Februar angekommen. Sophie Adenau vertritt ja unsere europäische ESA als französische Astronautin und Andrei Fedyaev ist als russischer Astronaut mit an Bord dieses Raumschiffs. Sie werden bis zum September 2026 dort oben bleiben.
Nun, Herr Fellenberg, wir wissen, dass diese Besatzung nicht zum Spaß da oben sind. Die haben eine Reihe wissenschaftlicher Experimente und natürlich auch Wartungsarbeiten zu absolvieren. Was gab es da an Highlights, auch was die Versorgung betrifft?
Wir hatten ja wieder den Start eines unbemannten Versorgers, der zur Station gekommen ist, und zwar einer Dragon-Kapsel, CRS-34, am 15. Mai gestartet, am 17. Mai angekoppelt an IDA-2, also nach oben an diese Station. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Bei den Dragon-Raumschiffen müssen wir immer wieder darauf hinweisen, es sind die einzigen, die auch relativ viel wieder zur Erde zurückbringen können an Forschungsmaterialien dort von der Station. Immerhin 2948 Kilogramm waren an Bord, davon 2132 Kilogramm innerhalb des Raumschiffs. Wir haben ja einen Trunk da dran. Dort waren mehrere wissenschaftliche Instrumente untergebracht, die an die Station angebracht wurden. Wir haben, weil Sie gerade auf die Wissenschaft kamen, wir haben allein 831 Kilogramm wissenschaftlicher Materialien an Bord dieses Dragon-Raumschiffs, auch einen neuen Raumanzug. 128 Kilogramm insgesamt für diese Materialien und natürlich auch Versorgungsgüter wie Hygieneartikel und Nahrungsmittel. Interessant war nun, dass mit dem Greifarm, das waren interessante Aktivitäten, 2 Geräte, wie gesagt, aus dem Trank genommen wurden und an die ISS angesetzt wurden. Einmal an unser europäisches Columbus-Modul und einmal an eine Struktureinheit. Dafür wurde ein Experiment von einer Struktureinheit abgenommen und in diesen Versorger zurückgebracht. Das heißt, der Trank wurde ja verglühen. Das heißt, das ist Entsorgung von Müll, das dann in der Erdatmosphäre verglüht. Noch ein Hinweis auf einen alten Transporter. Das ist HTVX. Der war ja im März, dieser japanische Transporter, abgenommen worden von der Station mit dem Greifarm, hat dann eine Solo-Mission geflogen und ist jetzt am 26. Mai endgültig verglüht.
Nun, das ist die Versorgung der Raumstation, aber es gab auch einen weiteren Höhepunkt, nämlich am 27. Mai einen Außenbordeinsatz.
Ja, es ist ja seit längerer Zeit mal wieder ein Außenbordeinsatz, diesmal auf russischer Seite. Über das Poisk-Modul haben Gutsvertschow und Mikhaev die Station verlassen für etwa 6 Stunden. Es wurde ein wissenschaftliches Experiment an das Vestia-Modul angebaut. Ein Langzeitmaterialexperiment geborgen und es wurden Fenster und Objektive, Kameraobjektive gereinigt. Dabei wurde das Reinigungskit mit den entsprechenden Tüchern dann entsorgt, indem man es einfach, wenn man so will, über Bord geworfen hat. Hinzu kam ein Teil eines Außenexperiments Perspektiva KM, das versehentlich abgebrochen wurde und sich natürlich dann auch von der Station entfernt hat. Beide haben dann auch die astronomischen Bezeichnungen bekommen, die für die Station gelten, also 1998-067 und dann die entsprechende Nummerierung. Wichtig war auch, dass man den Transporter, den älteren Transporter Progress MS-33 fotografiert hatte. Hier hatte sich ja eine Antenne für das Kurs-Docking-System, Rendezvous-System, nicht gelöst und in die vorgesehene Position gebracht. Und das konnte man jetzt natürlich fotografieren, damit man es hinterher untersuchen kann und weiß, was man verändern müsste.
Was auch ganz interessant ist, dass nämlich auch hier der europäische Greifarm ERA zum Einsatz kam, der dann entsprechend die Raumfahrer an die Positionen transportierte, um die wissenschaftlichen Experimente auszutauschen, beziehungsweise das Sonnenteleskop von rund 50 Kilogramm zu installieren.
Ja, dieser ERA-Arm hat sich ja schon mehrfach bewährt. bei Ausstiegen und bei Umsatzeinheiten. Also wir können ganz stolz sein, dass sich dieses von der Europäischen Raumfahrtorganisation entwickelte System wirklich im Weltraum auf der Raumstation so sehr, sehr gut bewährt hat.
Soweit der Ist-Zustand. Wie gesagt, wir können das nur ganz leicht streifen. Was erwartet uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Also nach außen hört sich das jetzt nicht sehr spektakulär an. Mitte Juni wird diese Dragon-Kapsel CRS-34 von der Station abgekoppelt und soll dann im Pazifik landen mit einer Vielzahl von Experimenten an Bord, was zurückgebracht wird von der ISS. Ich habe das schon gesagt, das ist eigentlich das Highlight dieser Geschichte. Aber sie sagt es zum Anfang schon, es gibt viel Arbeit auf der Station, zahlreiche hochinteressante Experimente an Bord und natürlich neben der Wartung der Station ist auch die körperliche Ertüchtigung der Menschen dort sehr, sehr wichtig. In früheren Angaben war ja davon die Rede, dass im Juli ein weiterer unbemannter Testflug eines Boeing-Raumschiffs Starliner erfolgen soll. Das ist wohl nun nicht mehr im Jahre 2026 zu erwarten. Es gibt neben technischen Problemen Probleme damit, dass es ja nur zwei Kopplungsstützen gibt und die sind nahezu durchgehend besetzt, entweder von bemannten Dragon-Raumschiffen oder von unbemannten Dragon-Raumschiffen. Es gibt nur zwischendurch kurze Zeiten von 2-3 Wochen, wo das nicht so ist. Und hier ist man nun in der Planung, wann das nun wirklich stattfinden wird. Ob das Ende diesen Jahres noch ist oder erst im nächsten Jahr, wird man sehen. SpaceX hat von der NASA bereits eine Verlängerung des Auftrages bekommen für den bemannten Zugang zur ISS.
Soweit erstmal zur internationalen Raumstation. Und wie wir im Hintergrund hören, ein Start eines chinesischen bemannten Raumschiffes, denn es gibt noch eine zweite Raumstation, Tiangong genannt, und hier gab es auch einen Crewwechsel. Herr Fellenberg, wie sah es damit aus?
Ja, an Bord der Station befanden sich ja die Astronauten Zhang Lu Wu-Fei und Zhang Hong-Meng, die ja seit dem Oktober 25 dort auf der Station gearbeitet haben. Und bevor die neue Besatzung kam, wurde ein neues Transportraumschiff zur Station geschickt. Am 11. Mai war der Start. Auch wenige Stunden später erfolgte dann die Ankopplung an die Station. Zuvor musste natürlich der alte Transporter Tieren zum neuen abgekoppelt werden. Das waren alles die Arbeiten der alten Besatzung. Immerhin an Bord 6 Tonnen an Materialien. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Unter anderem Lebensmittel, wissenschaftliche Ausrüstung, Wasseraufbereitung und so weiter, sowie auch Treibstoff, der zur Station gebracht wurde. Das reicht für etwa 1,5 Jahre, diese Besatzung zu versorgen. Also es ist ein sehr großer Transporter. Nun war dann der Weg frei für das neue Raumschiff Gensu 23 am 24. Mai gestartet und dann auch nach 3 Stunden und 32 Minuten sicher von unten an den Stutzen angekoppelt. An Bord der Commander Zhu Yangzhu. Es ist ein zweiter Flug. Der Flugingenieur Zhang Xian und die Nutzlerspezialistin Li Yuanying, die beide ihren ersten Flug machen. Interessant auch, es ist die erste Astronautin, die aus dem Bereich Hongkong stammt. Diese Besatzung ist insofern besonders interessant, weil einer der Mitglieder dieser Besatzung dann für ein Jahr im All bleiben soll. Das heißt, es wird eine Art Taxiflug geben, in dem nur 2 Besatzungsmitglieder ausgetauscht werden, weil ein pakistanischer Astronaut einen etwa 10-tägigen Flug auf der Station haben wird. Wer das genau ist, ist zurzeit nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es der Flugingenieur ist. Dann wird man die Entscheidung sicherlich haben, wenn der neue Start ansteht. Und wir werden natürlich ausführlich darüber berichten.
Herr Fellenberg, wie lange waren denn die Astronauten oder die Taikonauten, muss man ja sagen, an Bord?
Ja, es war diesmal ein etwas längerer Flug. Wir hatten ja zu Anfang das Problem mit einem defekten Raumschiff, das dann getauscht werden musste. Und so kam die Crew diesmal auf eine Flugzeit von 209 Tagen, 20 Stunden, 27 Minuten und 14 Sekunden. Ihr Raumschiff, mit dem sie gelandet sind, hatte 185 Tage im All zugebracht.
Nun, Herr Fellenberg, wenn ich Sie einmal am Telefon habe, es gab auch eine Meldung, die nicht gerade so toll war, nämlich bei einem Test eine Explosion im Cape Canaveral, wo eine New Glenn an den Start gehen sollte und das Ganze hat nicht geklappt.
Ja, es war eine neue Rakete, das muss man bei denen sagen, die Raketen wiederverwenden. Das sind ja zurzeit lediglich SpaceX und Blue Origin. Und hier sollte eine neue Rakete das erste Mal zum Einsatz kommen. Und dazu hat man einen Hot-Fire-Test gemacht, einen Static-Fire, also die Triebwerke gezündet kurz. Und dabei ist es zur Explosion gekommen. Die Ursache ist noch unbekannt. Das heißt, es ist eine heftige Explosion auf der Startrampe gewesen, wobei weite Teile der Startrampe zerstört wurden. Jetzt hat sich allerdings Blue Origin gemeldet und gesagt, die verheerenden Auswirkungen sind nicht so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Und man könnte noch bis Ende des Jahres die Startrampe wieder in Ordnung bringen und dann könnte man dieses Jahr noch starten. Ich gehe mal davon aus, dass es doch wohl Anfang des nächsten Jahres wird. Das Ganze ist insofern auch für die bemannte Raumfahrt interessant, weil die New Glenn ein wichtiger Bestandteil der ganzen Geschichte ist für das Artemis-Programm der erneuten Landung von Menschen auf dem Mond von den USA aus. Und hier muss man sagen, da stehen einige Flugkörper bereit, die diese Landung vorbereiten sollen. Und die sollen auch mit dieser New Glenn gestartet werden. Unter anderem auch bei SpaceX, aber vor allen Dingen mit der New Glenn. Und hier haben wir nun natürlich einen gewissen Stau. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir davon ausgehen, dass die Starts wieder relativ schnell aufgenommen werden können, damit wenigstens etwas im Zeitplan bleibt, damit der bemannte Test von später zu landenden Mondlandern in der Erdumlaufbahn noch im kommenden Jahr erfolgen kann. Wir werden sehen, ob das noch alles so funktioniert. Ansonsten müssen wir mit weiteren Verschiebungen rechnen.
Soweit der Herr Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, den ich gleich wieder höre im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal und wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Diesmal steht da Monat April auf dem Programm. Alle Missionen, die in den Zeitraum abgewickelt worden sind, werden wir jetzt besprechen. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen in der Leitung. Und es waren wieder sehr, sehr viele Starts. Herr Fellenberg, es ging gleich am 1. April los.
Ja, wir hatten, wie ich schon sagte, sehr viele Starts. Wir müssen uns daran gewöhnen. 31 genau, darunter ein Fehlstart und eine missglückte Mission und insgesamt erreichten mit einiger Sicherheit 386 Satelliten ihre Umlaufbahnen direkt und es waren weitere Satelliten, die zur ISS gebracht wurden, die dann erst später ausgesetzt werden sollen. 12-mal kam dabei die Falcon-Rakete zum Einsatz, einmal in ihrer Version mit Heavy und wir hatten nach Jahrzehnten den ersten bemannten Mondflug im April. Und das ist das, was Sie sagten, was am 1. April dann auch das Highlight des Monats war. Der Start der Artemis-2-Mission an Bord einer SLS-Trägerrakete Block 1 mit einer Interims-Oberstufe ICPS in Cape Canaveral. Der erste Mondflug seit 1972. Es ging vornehmlich um den Test der Orion-Kapsel mit der Bezeichnung Integrity. Es ging dabei um die Umfliegung des Mondes in einem Abstand von 6.543 Kilometern und den größten Abstand, den es zur Erde gegeben hat, mit 413.145 Kilometern. Die Besatzung bestand aus dem Kommandanten Gregory R. Wiseman und den weiteren Missionsspezialisten bzw. Piloten Victor Glover und Christina Koch, alle aus den USA, alle ihren zweiten Flug und als Raumfahrtneuling aus Kanada Jeremy Hansen. Damit war erstmals eine Frau in der Nähe des Mondes und das erste Mal eine Nicht-Amerikaner. Vier Satelliten wurden in einer suborbitalen Bahn ausgesetzt mit einem Apogeum von 70.200 Kilometern. Bei zweien hat der Antrieb versagt, die sind dann gleich verglüht. Einer sollte auch gleich verglühen und einer hat den Sprung geschafft und ist auf einer stabilen Umlaufbahn. am 2. April wieder in Cape Canaveral an Bord einer Falcon-Trägerrakete die Mission Starlink G1058 mit 29 Satelliten an Bord. Alle diese Falcon-Raketen sind auch wieder sicher zur Erde zurückgekehrt, also die Grundstufe jedenfalls. Dann kommen wir zum Fehlstart, der ist am 3. April passiert in China, in Yuquan, eine Tianlong-3-Trägerrakete. Das war der Teststart dieser Rakete von Space Pioneer. Der Fehler trat bei der Stufentrennung auf. Es war eine Dummy-Nutzlast an Bord und ein kleiner Satellit TW4, der auch Xion hieß und wissenschaftliche Forschung und Erdbeobachtung betreiben sollte. Am 3. April ein weiterer Start, diesmal in Plesetsk in Russland an Bord einer Soyuz 21A-Trägerrakete mit Fregatt-Oberstufe Meridian 11M. Das ist ein vornehmlich staatlich-militärisch genutzter Kommunikationssatellit auf dieser sehr hohen Molnja-Umlaufbahn. Startmasse immerhin 2200 Kilogramm und er dient vornehmlich zur Versorgung des fernen Ostens der Russischen Föderation. Am 4. April der Start einer Atlas-Trägerrakete, einer Atlas 5 551 in Cape Canaveral für das Unternehmen Amazon, die Mission Leo LA-05 mit 29 Internetsatelliten. Am 7. April wieder eine Starlink-Mission G1735 einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 25 Satelliten an Bord. Dann haben wir am 7. April eine Mission mit einer Minotaur 4-Trägerrakete in Vandenberg, also diese Missionsbezeichnung des SPP S29A. Hauptnutzland ist ein STP-SAT-7, 200 Kilogramm, der dient festmilitärischen Technologien, vornehmlich für die US Navy. Alle weiteren 6 Kleinsatelliten sind ebenfalls aus den USA und sind ausgesetzt worden. Es sind CubeSats von Universitäten und von der US Army. Am 7. April ein Start in China, in Wenchang, an Bord einer CZ-8A-Trägerrakete. 18 weitere Internetsatelliten des Hulian Wang-Netzes für China. Die Satelliten tragen auch die Bezeichnung Xingwang, die GUI, die Gruppe Nummer 4A bis R. Am 8. April in China, in Taiwan, eine Changzheng 6A mit der Mission Hulian Wang, die GUI 21. Das sind 5 Internetsatelliten dieser Xingwang, die GUI-Serie im Guowang-Satellitennetz. Am 11. April eine weitere Starlink-Mission G1721 in Vandenberg mit einer Falcon-Rakete, 25 Satelliten an Bord. Am 11. April innerhalb des Hulian Wang-Netzes 2 Testsatelliten mit einer Yilong-3-Trägerrakete von einem Schiff aus im Gelben Meer für China. Es handelt sich, wie gesagt, um Testsatelliten, wobei man sagen muss, es ist eine neue Technik, die dort eingeführt werden soll für diese Internetsatelliten. Das sind sehr, sehr flache Satelliten, ähnlich den Starlink-Satelliten. Am 11. April ein weiterer Start in Cape Canaveral an Bord einer Falcon-Trägerrakete mit Cygnus NG-24. Das ist ein unbemannter Versorger zur ISS, der von Northrop Grumman gebaut wird. Der Name, die Transporter werden hier mal nach Astronauten benannt, Stephen R. Nagel. Das Ansetzen an Unity Nadir erfolgte am 13. April. Das System ist in der XL-Variante mit 5000 Kilogramm Materialien, die zur ISS gebracht wurden, darunter 2100 Kilogramm Hardware, 1075 Kilogramm wissenschaftliche Ausrüstung und 1400 Kilogramm crewunterstützender Nutzlast, das heißt also auch Lebensmittel. 11 Kleinsatelliten wurden zur ISS transportiert, die dann später ausgesetzt werden sollen. Am 14. April mit einer Lijian-1-Trägerrakete in Yukan in China, 8 Yilin-1 Gaofen-Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten, die für verschiedene Nutzer ins All gebracht wurden. Am 14. April ein weiterer Start, diesmal in Cape Canaveral, an Bord einer Falcon 9-Trägerrakete, die Starlink-Mission G1024 mit 29 Satelliten an Bord. Am 15. April die Starlink-Mission G1727 mit einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 25 Satelliten an Bord. Am 16. April eine Soyuz U1B mit einer Wolga-Oberstufe in Plesetsk an Bord die Satelliten Kosmos 2609 bis 2614, wobei diese Nummerierung noch nicht offiziell bestätigt ist, mit 6 Militärsatelliten an Bord, über die keinerlei weitere Angaben gemacht wurden. Am 17. April eine Changzheng 4C-Trägerrakete in Yuquan in China an Bord Ducky 2. Der Satellit dient der hochpräzisen Bestimmung der Treibhausgaskonzentration in unserer Atmosphäre. Es handelt sich dabei um ein verbessertes Modell. Der Satellit trägt auch die Bezeichnung Atmosphäre 2. Am 19. April der Start einer New Glenn Trägerrakete. Das ist der dritte Start dieser Trägerrakete von Blue Origin in Cape Canaveral an Bord der Kommunikationssatellit Bluebird 7 oder ein Block 2 FM2 Satellit von Space Mobile in den USA mit einer Masse von 1500 Kilogramm. Das Besondere an diesen Satelliten ist, dass sie, wenn sie die Umlaufbahn erreicht haben, ausklappen und dann haben sie eine Größe von 64 Quadratmetern, eine sogenannte Antennenfarm ist das. Allerdings ist dies bei diesen Satelliten gescheitert, da der Start der Rakete nicht ganz so geklappt hat, wie es sollte. Bei der zweiten Zündung der Oberstufe hat eines der beiden Triebwerke der Oberstufe versagt. Das System blieb auf einer relativ tiefen Umlaufbahn und Space Mobile hat sich entschlossen, den Satelliten einen Tag später zum Absturz zu bringen, da es nicht möglich gewesen wäre, ihn in Betrieb zu nehmen. Das Besondere für die New Glenn, die Grundstufe, ist sicher wieder auf der Erde gelandet, auf einem Schiff nahe Cape Canaveral im Atlantik. Am 19. April war eine Starlink-Mission G1722 an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 25 Satelliten an Bord. Eine weitere Falcon-Rakete von Cape Canaveral aus am 21. April mit einem Navigationssatelliten der GPS-Serie GPS-3 SV-10. Das ist der letzte dieses Original-GPS-3-Typs. Die anderen GPS-3 sind dann verbessert, die in Zukunft zum Einsatz kommen werden. Und hier ist zu bemerken, dass dadurch das System gesichert wird. Ein Satellit, der schon fast 20 Jahre im All ist, wird dadurch ersetzt. Am 23. April eine Elektronträgerrakete in Oneinui in Neuseeland für Japan und zwar für die japanische Raumfahrtbehörde JAXA eine Reitschirmmission. Es waren 8 CubeSat-Satelliten an Bord, die aus 2 Exolaunch-Einheiten ausgesetzt wurden. 4 sind Ersatz für einen Fehlstart einer Epsilon-Rakete im Oktober 24 und 4 Satelliten sind neu. Am 23. April eine weitere Starlink-Mission G1714 an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord. Am 23. April eine Angara 1.2 Trägerrakete in Plesetsk in Russland mit den Satelliten Kosmos 2615 bis 18 an Bord. Vermutlich einigermaßen sicher sind es 4 militärische Aufklärungssatelliten des Typs OOMKA oder auch MKA-7 bis 10. Am 24. April in China, in Xichang, an Bord einer Changzheng 2D-Trägerrakete, weitere 4 Satelliten für Tests des Hulian-Wang-Systems und da gilt die Bezeichnung 9A bis 9D. Zunächst war nicht ganz sicher, ob es sich um 3 Satelliten handelt, aber höchstwahrscheinlich sind es doch diese 4 Satelliten. Am 25. April in Taiwan eine Changzheng 6-Trägerrakete mit dem pakistanischen Aufklärungssatelliten Baljistan PRS-CEO-3. Das heißt also, Pakistan hat diese Erdbeobachtungssatelliten auch für die nationale Sicherheit zum Einsatz. Und hier ist es der erste Satellit, der selbst in Pakistan von der Raumfahrtbehörde Suparco gebaut wurde. Alle vorangegangenen sind ja in China gebaut worden. Am 25. April zur Versorgung der internationalen Raumstation an Bord einer Soyuz 21A-Trägerrakete von Baikonur aus Progress MS-34. Diese Mission 95P im ISS-Programm brachte 2581 Kilogramm Güter zur ISS, darunter 790 Kilogramm Treibstoff, 473 Kilogramm Wasser und 1348 Kilogramm Fracht, darunter allein 483 Kilogramm Lebensmittel. Nach knapp 50 Stunden war das Gerät an Zvezda angekoppelt, also hinten an die Raumstation. Am 26. April eine weitere Starlink-Mission, G1716, an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 25 Satelliten. Und am 28. April in Cape Canaveral eine weitere Atlas 5551 mit der nächsten Amazon-Mission Leo LA06 mit weiteren 29 Satelliten. Am 29. April dann die Falcon Heavy mit Viasat 3F3 von Cape Canaveral aus. Das ist ein Telekommunikationssatellit der Viasat-Gruppe, auch Viasat 3 APAC. Er dient der Versorgung der Asien-Pazifik-Region, gebaut von Boeing auf Basis des 702MP plus Bus mit einer Startmasse von 6400 Kilogramm. Die Falcon Heavy Center Stufe ist im Atlantik versunken, wie geplant, und die beiden Booster-Einheiten sind zum Cape zurückgeflogen. Am 30. April der Start einer Falcon 9-Träger-Rakete in Vandenberg mit der Starlink-Mission G1736 mit 24 Satelliten an Bord und für uns in Europa wichtig, eine Ariane 64, die stärkste Variante der Ariane.